Räuberischer Espresso, der Strafrechtspodcast der Fachzeitschrift Juristische Arbeitsblätter JA.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Florian Nikolai.
Und mein Name ist Mustafa Temmuzolak Çoğlu.
Und wir laden euch ein auf einen gemeinsamen räuberischen Espresso.
Ja, und heute mal mit einer Sonderfolge zum Referendariat. Deswegen auch die Hashtags. Hashtag Ref, Hashtag Opernhaus und Hashtag 11.
Ja, und den letzten Hashtag 11, den verstehen eigentlich nur unsere bayerischen Zuhörerinnen und Zuhörer vermutlich, ne?
Ja, denn man muss ganze 11 Klausuren in Bayern schreiben im zweiten Staatsexamen. Was für eine Quälerei.
Wirklich, man ist danach am Ende. Ich kann es wirklich nur sagen. Also es ist auch körperlich viel anstrengender, als man vorher denkt. Ne? Also man ist, körperlich ist man auch echt fertig.
Also ein Kumpel war beim Physiotherapeuten, der hat mir das auch vorher erzählt. Ja. Also er hat gesagt, mach das, also mach ausreichend Sport. Denn es ist neben diesem zusätzlichen Stresstest, den man ja schon aus dem ersten Staatsexamen kennt, kommt dann eben noch diese körperliche Belastung hinzu. Und dann ist die letzte Klausur auch noch Steuerrecht. Ja, nachdem man Wasserrecht und Emissionsschutzrecht
gut
überstanden hat.
Jetzt in Berlin, die werden sagen, nach 7 Klausuren war es bei mir schon rum, aber
da ging es bei uns erst mit öffentlichem Recht los.
Halt wirklich, ne? Aber ich meine, gut, auch das ist anstrengend, also brauchen wir nicht drüber sprechen.
Ja, jetzt nimm mal nicht hier die Berliner in Schutz.
Doch.
Nein, natürlich. Also auf jeden Fall, so oder so ist das zweite Staatsexamen und dann auch die Phase davor, das Referendariat, ein spannendes Kapitel.
Auf jeden Fall. Man hört ja oft so vor, das Ref, das war so anstrengend und so. Klar, die Examensvorbereitung ist anstrengend, aber man muss auch, also finde ich, das da rausziehen, was Spaß macht und sich das auch, also man muss auch diese Dinge, die man da erleben darf, auch mitnehmen und genießen.
Genau, da gibt es ja unterschiedliche Dinge. Schon so ein bisschen der praktische Einblick, der ja in der Ausbildung womöglich noch fehlt. Auch da sage ich den Studierenden mal relativ früh jetzt, fangt mal wirklich an, geht früh in die Praxis hinein, schaut euch Gerichtsverhandlungen an, schaut euch das mal an, wie das so aussieht, die Arbeit eines Verteidigers, die Arbeit einer Staatsanwältin und so weiter und so fort. Aber diesen richtigen Einblick bekommt man typischerweise erst eben im Referendariat auf der Station, wobei wir nochmal, oder an verschiedenen Stationen, wobei wir natürlich nochmal drüber reden können, wie klar wird das wieder abgebildet in der Klausurenpraxis. Darüber kann man sicherlich diskutieren.
Aber der Praxiseinblick ist ja auch nicht nur wichtig, also auch im Studium schon, um zu wissen, wie läuft das denn da wirklich, sondern wenn ich mich immer vor den Praxisstationen, vor denen man sich wohl drücken kann im Referendariat, wenn man das will, so wie auch mit den praktischen Studienzeiten, die zwar verpflichtend sind, aber auch da weiß jeder, gibt es immer wieder Leute, die sich da was ausstellen lassen für 4 Wochen. Wichtig ist natürlich auch, selber für sich mal auszuprobieren, worauf habe ich denn Lust? Und das kriegt man ja nur mit, wenn man wirklich mal in die Praxis geht. Und das Spannende ist, man kann sich für so vieles dann auch begeistern. Also auch ich habe im Referendariat Einblick in Gebiete bekommen, wo ich jetzt nicht von vornherein gesagt hätte, wenn mich irgendjemand gefragt hätte, boah, da habe ich, das finde ich total spannend. Aber wenn man das dann mal macht, findet man da auch Aspekte, die spannend sind, und wenn man sich damit beschäftigt, man sagt, ey, das triggert bei mir auch so einen Willen, mich damit zu befassen.
Richtig, also bei mir war es auch eher so, interessanterweise, ich bin ja Strafrechtler, aber für mich waren die anderen Stationen, also vor allem auch die Verwaltungsstation, aber nicht nur die Verwaltungsstation, sondern auch die Zivilstation, aus der praktischen Perspektive kamen die mir, das wird wahrscheinlich bei dir jetzt nicht so sein, weil du hast mal ganz begeistert davon erzählt, waren die für mich interessanter, haben mir mehr Spaß gemacht. Ich glaube, das hängt auch so ein bisschen von den konkreten Umständen, dann von den jeweiligen
Ausbildern
vielleicht ab. Wobei ich sagen muss, dass mein konkreter AG-Leiter hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Also der hat das super gemacht, es hat auch Spaß gemacht. Es waren eher vielleicht die Fälle, also in der Staatsanwaltschaft.
Ja. Wobei der natürlich bei der Staatsanwaltschaft dich auch eher, sagen wir mal, ich würde nicht sagen feindselig, aber doch ein bisschen eigenartig begrüßt hat, oder? Magst du das kurz erzählen?
Also ich glaube, er hat das wirklich nicht böse gemeint, deswegen nehme ich ihn vielleicht in Schutz, aber das war schon ein bisschen weird. Ich bin ja nämlich angekommen und habe mich dann dort vorgestellt und habe dann gesagt, hier, Strafrecht macht mir riesen Spaß und ich freue mich schon auf die Station und so weiter. Und er so, sie machen jetzt dann auch hier Betäubungsmittelrecht. Und dann war ich total geschmeichelt, weil, darauf können wir später noch eingehen, ich habe ja zuerst promoviert und bin dann ins Ref. Und dann war ich total geschmeichelt, weil meine damalige, das Thema meiner Dissertation war ja das Betäubungsmittelrecht. Ja. Und war mit Summa Cum Laude ausgezeichnet, kam auch in die Presse und so weiter. Und dann habe ich gedacht, oh, der hat schon meine Doktorarbeit gelesen, hat er gleich irgendwie das mit dem Namen assoziiert und so. Dann habe ich gesagt, ja, haben Sie meine Doktorarbeit gelesen? Und ich so, ja, was für eine Doktorarbeit? Ich fand bloß, dass Sie aussehen wie ein V-Mann. Und ich so, naja, recht hat er, ja.
Ja, ja aber also...
Ja. Ja, solche Dinge kommen vor, ist wie es ist, aber wie gesagt, was war deine Lieblingsstation? Meine Lieblingsstation war tatsächlich das Verwaltungsgericht Ansbach, also die Verwaltungsstation, das hat richtig Spaß gemacht.
Meine Lieblingsstation war eigentlich, ich würde sagen, die Wahlstation, da war ich dann auch nochmal bei der Staatsanwaltschaft, sowie auch an der Strafstation und ich hatte eine wirklich coole Staatsanwältin und auch die Abteilung war cool und es war ein ganz heißer Sommer, wo ich da in der Wahlstation war, man hat dann nicht mehr so diese Klausuren, die man dazwischen drin schreibt, weil man eben nach dem schriftlichen Teil ist und man wartet auf die Ergebnisse und es war so ein ganz heißer Sommer und ich war da irgendwie zweimal die Woche bei Gericht und mit Robe und so, aber es hat wahnsinnig Spaß gemacht.
Das ist ein cooles Gefühl, oder?
Es war richtig
dieses
cool.
Dieses erste Mal diese Robe anzuziehen, das fand ich auch irgendwie, da kommt man sich richtig
und
bamba
man,
vor.
Also man sitzt da so dran und denkt sich, ich bin jetzt der krasseste Typ auf diesem Planeten
und ich mache jetzt ein ultimativ krasses Plädoyer und dann zerstöre ich diese Strafverteidigung.
Es ist wirklich cool, weil man so die Theorieblase mal so durchsticht und ich würde sagen, in der Strafstation oder generell bei der Staatsanwaltschaft kann man am meisten auch mal wirklich das erleben, wie es da ist, weil man ja eben die Vertreter der Staatsanwaltschaft dann eben sein kann.
Ich hab das null ist sau cool.
Aber ich habe das null im Blut. Ich habe immer auf Freispruch plädiert.
Und ich musste das dann immer so mit meinem Gruppenleiter dann absprechen. Ich so, ja, nach meiner Auffassung liegt hier irgendwie kein... Also man muss hier schon die Vorschrift teleologisch reduzieren. Der war dann schon leicht angenervt. Das kam häufig genug vor. Deswegen war ich dann froh, als ich dann die Fronten wechseln durfte und dann bei der Strafverteidigung war in der Anwaltsstation. Aber ja, wie gesagt, das hat alles seine Vorzüge und macht auch Spaß. Wir haben uns heute überlegt, da vielleicht noch mal ein paar Tipps beziehungsweise ein paar Punkte durchzugehen, die das Referendariat betreffen. Das erste ist natürlich, man sollte sich schon so irgendwie Gedanken machen, das werde ich auch oft gefragt jetzt als Akademiker, vom Ablauf her. Und das ist jetzt ganz interessant, ich weiß von dir, dass du ja nach dem Referendariat promoviert hast und ich habe sozusagen direkt nach dem ersten Staatsexamen begonnen zu promovieren. Das wird unterschiedlich bewertet, aber ich glaube, man kann es nie wirklich abschließend sagen, denn ich habe nämlich diesen Weg gewählt und du hast jetzt diesen Weg gewählt. Ich kann nur aus meiner Perspektive sagen, es war jetzt nicht so, jedenfalls gefühlt nicht so, das liegt vielleicht auch an den Klausurentypen, dass ich das Gefühl hatte, ich hätte alles vergessen. Also es war auch oftmals vielleicht bei Detailfragen so, dass man bestimmte Dinge im Zivilrecht beispielsweise dann aus den Augen verloren hat. Dafür gibt es ja dann aber auch die Kommentare und man ist ja dann trotzdem in den Stationen, befasst sich dann nochmal 6 Monate mit einem bestimmten Rechtsgebiet. Das, was wirklich übel für mich war, und das sage ich ganz offen, von der akademischen Freiheit zurück in diesen Schulbetrieb
das darf man echt nicht vergessen. Und ich muss sagen, ich bin so froh, dass ich das andersrum gemacht habe, dass ich jetzt promoviere, aber erst das zweite Staatsexamen gemacht habe, weil... von dieser Freiheit, von dieser akademischen Freiheit dann auf die Schulbank zurück, hätte ich wahnsinnig beklemmend empfunden. Und ich bin auch froh, dass ich vorher diesen Einblick in alles hatte und mich mit allem, ich glaube, dass mich das auch weitergebracht hat, dass man in der Zeit ja auch nochmal reift. Und ich glaube, dass das für mich auf jeden Fall die richtige Entscheidung war. Das habe ich auch daran gemerkt, dass jetzt, wenn man sich überlegt, also in Bayern ist man erstmal 5 Monate in der Zivilstation, dann ist man 3 Monate in der Strafstation, dann geht die Verwaltungsstation los und da ist der schriftliche Teil des Examens eigentlich schon, des ersten Examens, eigentlich schon über ein Jahr her. Mhm. Und wenn jetzt über ein Jahr dazwischen drin nichts macht und auf einmal wieder Baurecht vor sich hat, das habe ich schon gemerkt, hoppla, das kommt schon alles wieder, aber es war erstmal weg, wenn ich mir vorstelle, dass da 3 Jahre dazwischen gelegen hätten.
Ja, wobei man aber sagen muss, und das relativiert das Ganze vielleicht, oder hat das aus meiner Sicht zumindest relativiert, die Klausuren werden ja auch anders. Also es ist ja nicht so, man hat ja nicht mehr zumindest den Platz, den man im ersten Examen für diese dogmatischen, für den dogmatisch Tiefgang hat. Sieht auch jeder anders. Das, also ich habe auch erst letztens wieder einen Beitrag gelesen, in dem es hieß, es kommt schon wirklich auch nochmal auf diese dogmatischen Fragen an. Aber wir brauchen ja schon 2 Stunden oder beziehungsweise 1 Stunde, um vielleicht die 10 bis 15 Seiten Sachverhalt zu lesen. Da muss man sich vielleicht seinen Tatbestand schreiben. Also der Klausurentyp ändert sich. Und dann bleibt auch nicht mehr vielleicht so viel Zeit wie sonst, sich sozusagen diesen ganz besonders schwierigen Problemfallgruppen zu widmen. Ich will das jetzt nicht irgendwie vernachlässigen, so ist es nicht, aber ich würde schon meinen, dass es im 2. Examen dann an diesem dogmatischen Tiefgang fehlt, den man aus dem 1. kennt.
Das stimmt, aber gerade auch die Struktur und so, wenn man da vielleicht vorher auch nicht so fest im Sattel war, kann das dann vielleicht so ein bisschen hakeln. Ich würde auf jeden Fall jedem empfehlen, egal ob er zwischendrin promoviert hat oder nicht, mit Beginn des Referendariats wirklich versuchen, direkt am Ball zu bleiben, auch Dinge schon zu wiederholen, die vielleicht auch noch nicht auf der Agenda stehen, aber zu sagen, ich gucke jetzt einfach mal schon irgendwelche Klausuren oder so an, einfach weil man auch, also man wird ja sowieso, man kommt da hin am ersten Tag und das ist total aufregend und dann gibt es so eine Vereidigung und so und dann bekommt man einen Ablaufplan und auf diesem Ablaufplan steht schon determiniert, wann der Termin fürs 2. Staatsexamen. Und man kommt eigentlich also gerade frisch aus der Examenssituation, denkt sich, juhu, jetzt ist ein bisschen Leben. Und dann kriegt man schon wieder so, da ist es übrigens soweit. Und was man wirklich machen muss, ist von Anfang an sagen, habe ich vielleicht irgendwo Lücken, gleich das angehen, weil man holt es sonst nicht raus. Also
wo im Zeitplan habe ich dann eben auch vielleicht Platz, diese Dinge nachzuholen. Genau. Und man sollte so, wenn man nicht schon irgendwie das im 1. gemacht hat oder wenn man diesen Zeitplan gewohnt ist, dann wird eben im 2. Examen oder im Referendariat kommt dieser Aspekt der wirklich festen Termine hinzu. Das heißt, man muss vielleicht noch disziplinierter sein, was seinen Zeitplan angeht. Das heißt, man sollte sich sehr früh über den Ablauf informieren. Man wird auch informiert. Also es ist ja gerade aufgrund dieses schulischen Systems, man bekommt seine Zeitpläne, man bekommt seine Skripten etc. Aber vieles muss man auch selbst organisieren. Also denkt an die Stationen. Wo landet man? Für was entscheidet man sich? Also was will man in der Verwaltungsstation machen? Welcher Kanzlei will man?
Wir merken das ja jetzt auch, wie früh man sich da teilweise drum kümmern muss. Eine Freundin von uns beiden, viele Grüße gehen raus, fängt jetzt in Hamburg mit dem Referendariat an und hat jetzt schon, bevor es eigentlich losgeht, sich um Stationen gekümmert, die erst in einem Jahr oder so losgehen. Genau. Einfach, weil natürlich der Andrang dann auch relativ groß ist. Und wenn man was machen will, woran man auch Spaß hat, muss man sich drum kümmern. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Man wird natürlich von Anfang an wieder in diese Examenssituation reingedrückt. Und deswegen finde ich es auch immer wichtig, in den Stationen auch was zu wählen, wo man auch glaubt, dass man Spaß daran haben kann. Mhm. Nicht nur, also examensorientiert sein, aber nicht nur immer gucken, in welcher Station habe ich das Beste fürs Examen dabei rausgeholt, sondern man muss auch versuchen, Spaß zu haben, um auch seine Neigungen rauszufinden.
Stimmt, und es sollte auch so sein, dass der praktische Part so eine Art Ausgleich ist und nicht zugleich als Vorbereitung auf die auf die Examen.
Das hat sich für mich zumindest gut angefühlt. Ich weiß auch, dass es Leute gab, die haben gesagt, sie waren froh, dass sie bei irgendwelchen Anwälten waren, wo sie jeden Tag irgendwie 3 Klageerwiderungen schreiben mussten, weil das ging dann in Fleisch und Blut über sicherlich
aber auch. Aber muss man eben eins sehen, das war das, was ich vorhin so versucht habe, so ein wenig anzudeuten. Es ist ja trotzdem so, dass wir durch die Schemata, die wir ausgehändigt bekommen und auch die Lehrbücher zum Assessorexamen, dass es dann doch sehr, sehr streng formal zugeht und die Korrigierenden eine ganz klare Vorstellung von dem haben, wie es hat ein Tatbestand auszusehen, wie hat ein Urteilstenor auszusehen, wie ergeht die Kostenentscheidung und so weiter und die Urteilsgründe, Beweiswürdigung, dies und das. Und ich habe es oftmals zumindest gehört und auch selber zumindest einmal erlebt, dass mir gesagt würde, das haben sie zwar alles sehr schön gemacht, also als ich etwas für meinen Staatsanwalt vorbereitet hatte, das haben sie sehr schön gemacht mit der Abschlussverfügung hier und auch der Vermerk ist super toll, aber das ist alles viel zu ausführlich. Mhm. Das machen wir Praktiker nicht so nach dem Motto. Und das fand ich immer so ein bisschen problematisch, das hat mich auch gewurmt, muss ich ehrlicherweise sagen. Ein bisschen frustrierend. Das war frustrierend, weil ich mir dachte, einerseits wird uns gesagt, wie bereiten wir uns und dann auch in den Examensklausur, werden wir hier auf die Praxis vorbereitet und auf der anderen Seite heißt es, so würden wir niemals ein Urteil oder so würden wir niemals eine Abschlussverfügung schreiben. Also das ist schon...
Das ist tatsächlich oft auch ein Drahtseilakt, den ich wahrgenommen habe, wobei eigentlich kein Drahtseilakt, sondern es war so ein bisschen schwarz und weiß und man wusste oft nicht, auf welcher Seite bin ich jetzt.
Genau.
Denn oft hieß es, das ist jetzt so, lernen wir das jetzt, aber in der Praxis ist es anders. Aber in der Klausur macht's mal so, wie wir es hier lernen. Die Praktiker, die weichen davon ab. Gleichzeitig sind
sich ja auch in den Statistiken nur ganz kurz auch darin niederschlägt, dass wir oftmals vielleicht gar kein streitiges Urteil haben, weil alles auf den Vergleich hinausläuft oder eben in der Strafstation viele Dinge eingestellt werden, schon aus Opportunitätsgründen.
Genau, und andererseits gibt es aber Aspekte, die in der Klausur angestrichen wurden, auch wenn man sich erstmal an die Theorie gehalten hat, mit dem Hinweis, ja, läuft in der Praxis aber anders. Und ich finde, es ist manchmal schwer gewesen, in manchen Dingen geht es schneller, in manchen dauert es ein bisschen länger, herauszufinden, ja, wo orientiere ich mich denn jetzt an der Praxis und wo orientiere ich mich denn an dem, was mir hier beigebracht wird? Ja. Und das ist auch manchmal einfach persönlich abhängig, je nachdem. Ne? Also man kann ja vielleicht auch in der Station an jemanden geraten, der sagt, ja, voll cool, dass mir das jetzt hier mal über 3 Seiten auseinandergesetzt wurde. Und jemand anders wird sagen, sorry, aber wenn ich jede Akte so behandle, dann muss ich irgendwie 23 Stunden arbeiten am Tag.
Ne? Wobei wir sagen können, dass der umgekehrte Fall wahrscheinlich der seltenere ist. Also ich glaube nicht, dass beispielsweise, wenn etwa der Lösungsweg und auch die Musterlösung klar vorgegeben ist, dass da dann eine Praktiker sagt, ja, so würde ich es auch eigentlich in der Praxis machen, deswegen ziehe ich ihm nicht so viele Punkte ab. Gut, ne? Das ist klar. Sozusagen. Zum Stichwort Organisation der Station, du hast es gerade gesagt, langfristig, man muss schon wirklich gucken, da bin ich auch richtig schlecht darin. Eine zentrale Frage in dem Zusammenhang auch immer, organisiere ich überhaupt etwas oder kann ich irgendwie sagen, ich finde da ja dann schon jemanden, dann tauche ich unter? Oder die Standardfrage, tauchen oder nicht tauchen.
Also sich bescheinigen lassen, aber dann zu sagen, ich gehe da gar nicht hin, sondern ich lerne in der Zeit einfach.
Ja, wenn, ich meine, das Nicht-Hingehen, das wäre dann schon etwas problematisch vielleicht, aber zumindest wenn man etwa sagt, ich arbeite dann in Vollzeit.
2 Monate?
Genau. Und dann,
das kann ich schon eher verstehen. So dieses gar nicht ist natürlich ist schwierig, aber so zu sagen, ey, ich gehe mal 2 Monate komplett und danach habe ich dann aber auch den Kopf frei. Mhm. Das kann ich natürlich schon mit Blick auf die Examensvorbereitung und auch den Druck nachvollziehen. Also natürlich will man nicht eine Woche vorm Examen oder einen Monat vorm Examen immer noch damit beschäftigt sein, 3-mal in der Woche irgendwie nebenbei in die Kanzlei zu müssen oder so. Ne?
Genau. Ich meine, wie gesagt, das ganze 2. Staatsexamen ist ein Stresstest. Da könnte man sagen, das ist auch ein Teil davon vielleicht. Aber es gibt eben unterschiedliche Lerntypen. Und wenn man jetzt sagt, okay, ich bin da im Tunnel und ich brauche jetzt auch erstmal diesen Tunnel und ich bin fully focused jetzt hier auf die Übungsklausuren und will nur noch Klausuren schreiben und gleichzeitig irgendwie meine Kommentare vorbereiten und dies und das, dann sollte man das schon dementsprechend auch planen. Vieles, was jetzt auch die Organisation nochmal angeht, spielt sich ja auch hier ab, was die überhaupt die Vorbereitung aufs Berufsleben angeht. Also da sind auch schon zentrale Weichenstellungen. Ich kenne auch wiederum genug Leute, die sich ja in der Wahlstation in einer Großkanzlei da schon bewiesen haben und da dann auch ihre Kontakte geknüpft und später dann auch in dieser Kanzlei gelandet sind. Auch, und das, obwohl vielleicht die Note nicht so ausgefallen ist, wie man sich das vorgestellt hat.
Ich kenne auch, und auch das ist ganz wichtig, Leute, die bestimmte Berufsfelder für sich eigentlich immer in Angriff nehmen wollten, die dann in der Wahlstation, in der Kanzlei waren, wo sie sagten, das will ich unbedingt immer machen und dann nach 2 Wochen festgestellt haben, das ist eigentlich überhaupt nicht das, was ich machen will. Das habe ich mir immer anders vorgestellt.
Sprichst du gerade über mich?
Nee, war das bei dir so?
Ja, es war bei mir so.
Echt?
Wirklich, ich war bei einer Berufskanzlei, welche. Das war lustig. Ich habe ein Praktikum dort gemacht. Das war sozusagen nicht
in der Station. Ich meine, das ist auch eine Erkenntnis, ne?
Absolut. Absolut. Das war in Düsseldorf.
Ja.
Und ich kam mir echt wichtig vor. Ich habe zu der Zeit auf Suits geguckt, die erste Staffel.
Ja,
natürlich. Okay, jetzt bist du in dieser
Großkanzlei. Instagram-Bio, next Harvey Specter.
Genau. Ja. Und halt richtig auf cool gemacht und so. Und dann haben die mir irgendwie so einen riesen Wagen voll mit Akten zu irgendeinem Fall zum gewerblichen Rechtsschutz auf den Latz geknallt und dann so, ja, jetzt arbeiten Sie sich da mal bitte rein. Und wirklich diese klassischen Urban Myths, die haben sich dort dann auch nochmal so ein bisschen bestätigt. Jetzt nicht dieses, dass man irgendwie Amphetamin in der Kanzlei verteilt, das nicht. Aber es war dann so, ja, suchen Sie sich einen freien Tag aus. Also dieses, so, hä, was geht jetzt ab? Ja, Samstag, Sonntag und so. Ja, nee, einen. Das waren dann so diese Filme, wo ich mir so dachte, okay, das will ich jetzt nicht unbedingt haben. Und auch sonst hat man mich nicht bei der Hand genommen. Also es war kein richtiges Praktikum. Und dementsprechend habe ich das dann abgegeben.
Das heißt das nicht, dass natürlich auch kanzleibezogen.
Genau, ich wollte es gerade sagen. Also um Gottes Willen, das war dann vielleicht eine vollkommen falsche Erfahrung, die dann auch zu vollkommen falschen Assoziationen führt. Und da muss jeder eben, wie gesagt, seine eigenen Erfahrungen dazu machen. Ich muss jetzt trotzdem mal noch ein bisschen ranten, nicht was Großkanzleien angeht, sondern man muss sich auch dessen bewusst sein, vieles hängt natürlich auch dann doch von der Note im zweiten Staatsexamen ab. Nun kann man viel vielleicht noch durch das erste Staatsexamen dann irgendwie ausgleichen, aber man muss sich da auch schon im Klaren sein, dass es zumindest statistisch so ist, dass man sich nochmal um 1 bis 2 Punkte verschlechtert. Und wenn man jetzt überlegt, oder ja, wenn das wirklich so gehandhabt wird, dass bestimmte Großkanzleien dann eben sagen, erst ab dem großen Prädikat oder erst ab 8 Punkten nehmen wir die Leute, genauso wie in der Justiz oder in der Verwaltung dann diese Noten notwendig sind und alles, was dann drunter ist, ist ja nur noch ein schmaler Bereich übrigens, landet dann sozusagen in der Anwaltschaft. Da muss ich sagen, das hat mich immer so ein bisschen schon am Juranotensystem aufgeregt, wenn man sich überlegt, wir haben eine Riesenskala.
Ja.
Ja, also die fängt an, ne, sagen wir mal bei 4, und, also eigentlich bei 0, aber
ja,
bei 4 ja. Und geht dann hoch bis 18. Und die Frage, kann ich das tun, was ich später tun will, spielt sich im Bereich ab von 6 bis 8.
Ja, oder 9 vielleicht.
Oder 6 bis 9. Ja, je nach momentan, glaube ich, sind es irgendwie, wenn es in die Justiz gehen soll, 8. Ja. Und wenn man, sag ich mal, im ersten Examen dann gut war, dann kann man vielleicht mal, wenn man seine 10 Punkte hat, dann kann man auch mit 7,5 oder 8 dann irgendwie auch noch bestehen und so weiter. Aber das ist schon krass. Also das tut mir wirklich in der Seele weh, jedes Mal, wenn ich erneut drüber nachdenke. Und ich sag's deswegen, weil natürlich die Nuancen zwischen einer Klausur, die etwa 12 Punkte oder 10 Punkte hat, und einer 6 Punkte oder 4 Punkte Klausur klar sind. Aber gerade in diesem Bereich, in dem es besonders nah dran drückt, da ist es dann nochmal also schwieriger.
Eine Klausur zwischen 6 und 8 Punkten, da müssen nicht in der Strafrechtsklausur 2 übersehene Tatkomplexe liegen, sondern das kann auch einfach mal stringentere Argumentation in 2 strittigen Punkten sein.
Genau.
Ne? Und das aber gleichzeitig auf den einen Punkt nochmal zu gehen, ja, statistisch gesehen verschlechtert man sich um 1 bis 2 Punkte. Ich möchte aber trotzdem eins sagen, weil ich dieses Argument immer, ich finde das immer sehr schwierig, weil das manchmal auch so ein bisschen den Mut nimmt, auch wenn es natürlich eine Statistik wiedergibt. Aber niemand von den jetzigen Zuhörerinnen und Zuhörern ist dazu verdammt, sich zu verschlechtern. Für jeden besteht die Chance, dass es besser wird. Also davon bitte nicht runterziehen lassen und sagen, wenn man sich treu bleibt, dran arbeitet, weiter, dann besteht da die Chance. Also bitte nicht pauschal den Kopf in den Sand stecken und sagen, um Himmels Willen, jetzt geht's nur noch bergab.
Ja, so bevor wir jetzt, das wäre auch mal so auch eine gute Möglichkeit, die Sache dann langsam zum Abschluss zu bringen, würde ich trotzdem mal so 2, 3 Dinge, die wir jetzt so nebenbei noch festgestellt haben. Zum einen nochmal diese Geschichte mit der Planung. Mit der Planung sollte eben auch vielleicht die Erstellung eines Lernplans einhergehen, Planung der Stationen, Abtauchen, ja, nein, wo will ich hin, was will ich machen, das sollte man möglichst früh beginnen. Das sollte man auch wirklich früh kommunizieren mit erfahrenen Leuten, das können eure Ausbilder sein, das können eben auch die Richterinnen und Richter sein, bei denen ihr dann bei der Station seid. Punkt, den du so eben angesprochen hast, das materielle Recht. Ja, nicht vernachlässigen, regelmäßig wiederholen, auch vielleicht früh beginnen, je nachdem, in welchem Bundesland man dann ist und inwiefern das erlaubt ist, lernen auch mit den Kommentaren umzugehen, auch wieder das Gesetz aktualisieren und so weiter. Ja,
wichtig auch, sich einen Ausgleich zu suchen,
ne?
Ein bisschen was anderes zu machen.
Ja.
Das können ganz verschiedene Sachen, es kann Sport sein, es kann sein Lesen, es kann...
Steuerrecht.
Ja, es kann
in anderen Bundesländern sein.
aber das, also das ist ganz wichtig, und dafür auch Freiräume schaffen, weil es hilft alles nichts, wenn man vergraben und eingegraben ist von der Examenssituation und dann in der Duldungsstarre im Grunde genommen aufs zweite Examen wartet.
Vor allem sollte man eben deswegen auch diesen Ausgleich,
vielleicht
suchen und auch mit sozial einfach sein, weil man ja überwiegend asozial ist und die Leute das eben aushalten also müssen um einen herum.
Zeigt euren Mitmenschen auch gerne diese Folge aus 2 Gründen. Zum einen, damit sie wirklich verstehen und mal, also was heißt verstehen, werden sie es auch so, aber damit sie es von uns mal hören. Es ist wirklich anstrengend, es ist Stress. Und ja, und dank den Leuten auch, dass sie das mit euch aushalten. Also, das ist jetzt ein bisschen negativ gesagt, aber man nimmt, wird natürlich auch in gewisser Form eigen und ist in diesem Tunnel drin, den andere vielleicht nicht nachvollziehen können, verständlicherweise auch nicht nachvollziehen können. Und aber auf jeden Fall sucht euch einen Ausgleich, der euch immer ein bisschen rausbringt. Mal einen Tag sich nicht mit Paragraphen beschäftigen, setzt wieder neue Kräfte frei. Ne?
Gut, dann kommen wir mal zum Abschluss.
Ja.
Und da hatte ich mir überlegt, jetzt habe ich dich nicht darauf vorbereitet, aber ich frage dich jetzt mal trotzdem, was war so der coolste Fall, den du
im Referendariat vom Fall hast? Auch rechtlich?
Als
rechtlich,
also als Richter, so beziehungsweise als Staatsanwalt.
Ja.
Von mir aus auch zwei, wenn dir zwei
Sachen also einfallen. Also mir fällt spontan eine lustige Geschichte und eine Geschichte ein, die mir immer so ein bisschen vor Augen geführt hat, dass man... Also ich fange mal mit der etwas dramatischeren Geschichte an. Mhm. Da ging es um einen Missbrauch von einer EC-Karte. Und der Fall an sich ist gar nicht zu spektakulär. Eine Person hat eine Karte gefunden und die dann immer eingesetzt und hat davon aber wirklich einfach nur Essen gekauft. Mhm. Und man hat ja als Vertreter der Staatsanwaltschaft auch nicht die ganze Akte, sondern nur die Anklage. Mhm. Und man macht sich da ja, man hat ja eine Vorstellung, was da vielleicht für Einlassungen kommen und was da für eine Person vielleicht kommt. Man hat da noch das BZ, also einen Auszug aus dem Bundeszentralregister, und denkt, okay, da sind vielleicht schon 12 Vorstrafen wegen Diebstahl und man denkt, da kommt jetzt irgendein abgebrühter Kleinkrimineller. Und sehr, sehr oft, und in diesem Fall war es sehr plakativ, ist es so, dass die Menschen völlig anders sind, dass die Geschichte, die einem erzählen, völlig anders ist und dass man mit der Einstellung, mit der man reingegangen ist, dass man da nicht drauf beharren kann, weil man dann feststellt, okay, das sind eben nicht Akten, mit denen man zu tun hat, sondern es sind Menschen, die vor einem sitzen.
Ja.
Fand ich sehr spannend.
Ich will das jetzt wirklich nicht ins Lächerliche ziehen. Ja. Ich musste bloß gleich so dazu schmunzeln, weil mir das wirklich so passiert ist, dass es ein Bekannter war. Also ich habe mich dann austauschen lassen und es war dann ein bisschen auch unangenehm, weil er das nicht in dem Moment gecheckt hat. Ich hatte in dem Moment auch noch nicht die Robe über, aber war auf dem Weg schon in den Sitzungssaal. Und dann hat der mich von hinten, also der Angeklagte, hat dann wirklich, ey Brudi, wie geht's? Was? Und das war eine richtig unangenehme Situation. Ich brück dich ab und so. Und dann ich, was ist hier los? Und so, ja, ich bin. Und dann fiel es mir sozusagen erst auf. Dann habe ich nochmal in die Akte geguckt und das war dann tatsächlich, ich meine, es war ein relativ häufiger Nachname, den man kannte. Deswegen bin ich nicht auf die Idee gekommen, dass das eben dieser Bekannte sein könnte, aber habe das dann sozusagen abgesprochen mit dem Gruppenleiter und dann hat sich das dann aufgelöst. Also ja.
Ja, und der lustige Fall war, da hatte ich einen ganzen Tag Sitzung am Amtsgericht als Vertreter der Staatsanwaltschaft und bin aus der Kantine wiedergekommen, habe mich schon gefreut auf die nächsten Fälle, weil das macht ja auch immer Spaß und ist spannend. Und dann habe ich mich schon gewundert, warum da auf einmal von der Justiz 2 oder 3 Wachtmeister vom Sitzungssaal stehen, weil eigentlich kam der Angeklagte nicht aus der Haft. Und dann haben wir festgestellt, als ich dann da ankam, kam die Richterin auch an, dass der Angeklagte halt stark alkoholisiert ist und so vor Gericht aufgetreten ist. Und der wusste aber trotzdem noch, was so abgeht. Und die Richterin hat ihn dann auch gefragt, also ob er häufiger mal was trinkt. Und er sagt, ja, schon häufig, aber heute hat er noch nichts getrunken. Vielleicht ein kleines Bier. Aber wir haben wirklich, es war noch vor Maskenzeit, aber wir haben trotzdem so über 3 Meter zwischen, wo er saß, bis vor zur Richterbank und wo man als Vertreter der Staatsanwaltschaft hat man die Fahne gerochen. Und das ist natürlich auch ein Fall mit seiner ganz eigenen Dramatik, aber das hatte natürlich auch was total Absurdes. Also gar nicht witzig im Sinne von haha, aber da dem Ganzen lag eine Komik.
Ja, ich dachte, du erzählst jetzt die Geschichte mit dem Supermarkt.
Du meinst, ja, das stimmt. Wir hatten jemand, der hat in einem Bekleidungsgeschäft etwas gestohlen, 3 Pullover, eine Mütze und so. Und dann kam da aber irgendwie ein Warenwert von 1.000 Euro ungefähr raus. Und dann hat die Richterin gesagt,
so lustig, deswegen musst
aber,
du jetzt.
Ja, das ist auf jeden Fall. Und dann meinte die Richterin, naja, aber also auch 3 Pullover und 2 Mützen und eine Hose, das muss ja jetzt nicht 1.000 Euro kosten. Und dann hat er so entschuldigend die Schultern gehoben und gesagt, naja, gut, war halt bei Karstadt.
Das ist so nice. Ja, okay, gut, das ist nicht schlecht, aber ich sag dir, mein Fall ist sozusagen, den ich als allererster, das allererste Mal praktisch zu verhandeln hatte. Ich war wirklich komplett allein. Das war sowieso blöd, weil...
Aber wir kommen jetzt zum Hashtag Opernhaus.
Hashtag Opernhaus. Das Klasse ist, einen Moment, da muss ich auch noch meine Vorgeschichte dazu erzählen. Man hat mir dieses Diktiergerät in die Hand gedrückt.
Ah, ja.
Und ich konnte mit diesem Teil nicht umgehen. Und Ich habe bei einem also anderen
Fall später,
in der Zivilstation, ja, weil da gab es ja dann niemanden, ja, der das protokolliert, dann protokolliert man selbst. Und ich kam gar nicht klar mit diesem Teil. Ich spul vor, ich spul zurück. Mhm. Dann höre ich mir nochmal meine eigene Stimme an und die gucken mich so komisch an. Gleich haben wir es. Und dann habe ich immer wieder aufgenommen und dann habe ich irgendwann gemerkt, ich kriege das irgendwie nicht auf die Reihe. Das funktioniert ja, das darfst du ja auch nicht machen. Da habe ich wirklich noch mal kurz den Richter angerufen, weil ich komme damit nicht klar, können Sie noch mal ganz kurz kommen, mir das erklären, wie das funktioniert. Ach,
du hast vertreten diese
Sitzung, ohne dass er da war?
Nein, er war gar nicht da.
Ach das so,
war
das weil bei der Star ist das ja üblich, nein, aber nein, bei Gericht nein. Ist ja nicht,
genau.
Ist nicht üblich
unbedingt. Genau. Und dann war ich total überfordert, weil ich wollte jetzt auch nicht alles einfach nicht protokollieren und dann alles aufschreiben. Das funktioniert nicht. Jedenfalls... Dieser Fall war sowieso total lustig. Als ich an die Akte kam, musste ich auch schon ein bisschen schmunzeln. Das war irgendwie im Nürnberger Opernhaus. Da hat wohl ein älterer Herr kurz vor Beginn praktisch des Stücks hat er sich nochmal auf den Weg ins Pissoir gemacht, ins WC. Und die standen dann mit einem anderen Herrn nebeneinander, waren beide natürlich wirklich so, das war irgendwie Premiere oder so.
Yeah.
Und beide hatten so, wie nennt man das, einen Frack?
Ja,
genau. Smoking.
Smoking, ja. Und der eine hatte sogar einen Zylinder auf dem Kopf.
Ach, wirklich?
Ja, also wirklich okay. Komplettes Programm. Und es war wohl anscheinend so, die waren relativ dicht beieinander, weil das Klo wohl überfüllt war.
Ja.
Und dann musste er plötzlich, während er praktisch an diesem Pissoir steht und während er sozusagen uriniert, musste er niesen und hatte seinen Pissstrahl, ich sag jetzt einfach, wie es ist, hatte er nicht mehr unter Kontrolle und hat dann den anderen, das war so eine Aberratio ictus sozusagen, hat er dann den anderen getroffen, wirklich.
Wobei, bei Aberratio ictus würde man ja davon ausgehen, dass er irgendjemanden anvisiert hat.
Vollkommen berechtigter Einwand. Ja, aber man könnte ja sagen, er hat eine Sache anvisiert und hat dann eine
Person richtig, getroffen. Ja.
Also,
diese Fliege, die ja manchmal so
ist. Ne? Es gibt in bestimmten Clubs gibt's auch so Tore.
Mit
so Bällen dran und so. Naja, gut, auf jeden Fall hat der nicht, also hat er die falsche Person, also er hat diese
eine andere Person getroffen.
Und der hat dann war natürlich hier Riesentamtam und der war dann eingesaut und wollte dann, und dann konnte er auch nicht mehr in den Konzertsaal, dann wollte er natürlich eben gesagt, er muss ihm jetzt die Tickets ersetzen und dann auch am besten die Reinigung. Der hat sich geweigert, weil er gesagt, ja, ich kann ja auch nichts dafür, das kam so plötzlich und ich zahle das jetzt nicht. Ich fand's so witzig, dass man wirklich an den Punkt gelangt, dass man das so lange einfordern muss und umgekehrt das auch einfordern lässt, bis dann einer der beiden sagt, oder zumindest derjenige, der das Geld haben wollte, ich klag's jetzt ein.
Ich verstehe mir, wäre das so unangenehm, wenn sie sagen würde, ja, okay, komm, und im Zweifel greift doch bestimmt die Haftpflicht bei sowas, oder?
Also, vielleicht hat die Haftpflicht gesagt, es lag keine Handlung
vor. Ja.
Also, das war nämlich die Frage.
Aber ich weiß nicht, ob ich deswegen als Beklagter vor Gericht stehen will,
das war schon lustig. Es war auch sozusagen auch rechtlich dann interessant, weil man dann so ein bisschen auch auf Fahrlässigkeit und Vorverschulden und so weiter und musste dann auch ein bisschen begründet werden. Ich hatte dann auch wirklich so dumme Fragen, so, ja, niesen Sie öfters und haben Sie das überhaupt unter Kontrolle und ist Ihnen das schon mal passiert? Und er so, ja, also manchmal muss ich schon vollkommen unkontrolliert niesen. Das hat er halt auch dann so gemacht und gesagt.
Mhm.
Und so konnte dann auch so ein bisschen der Fahrlässigkeitsvorwurf gestützt werden. Wurde übrigens gehalten dann auch in der nächsten Instanz. Also die Person ist doch tatsächlich nochmal.
Wirklich, ist dann in Berufung gegangen.
Ja, genau. Also, ja gut, das war sozusagen einer von vielen weiteren witzigen Fällen. Die Liste ließe sich fortführen. Ich würde sagen, was wir mal wirklich machen könnten, das war jetzt wirklich unsere Perspektive, was wir auch gerne mal machen könnten. Wir könnten ja auch einen der Ausbilder oder Ausbilder einladen und dann wirklich nochmal die erfahrene Perspektive, wie ist irgendwie das Referendariat aufzubauen, was steckt so dahinter, was denken sich eben die Ausbilder etc. Da können wir uns gerne mal auch nochmal mit einer Zusatzfolge, so einer Zusatzsonderfolge zum Referendariat austauschen.
Sehr gerne. Wir hoffen, dass das auch für die Studierenden, die noch ein bisschen weiter weg vom Ref sind, trotzdem schon mal spannend ist, vielleicht schon mal ein Einblick. Ihr könnt euch auf jeden Fall darauf freuen, dass die Blase der Theorie zu durchstechen durchaus auch mal spannend. Ich weiß, warum du jetzt lachst, weil mir jetzt gerade einfällt, dass wir ja eben noch beim Opernausfall waren. Aber das war jetzt von mir gar nicht intendiert,
sondern
Es ging, dass man wirklich diese Theorieblase mal durchsticht, sich das mal anguckt. Manche gehen dann wieder zurück in die Theorie, wollen dann erstmal ein bisschen promovieren und andere stellen vielleicht fest, dass sie schon immer Fachanwalt für Verwaltungsrecht oder so werden wollten. Und insofern ist das Referendariat also wirklich eine schöne Chance. Aber es ist auch, reden wir nicht drum rum, anstrengend. Ne?
Absolut, es ist anstrengend. Aber wenn es dann rum ist, hat man es ja geschafft.
Genau.
Und dann ist man Ass.
Wie,
dann
wart man vorhin Dibbel. Wie mal jemand zu mir gesagt hat, der das Ganze schon in der Tasche hatte, ach, weißt du, Florian, am Ende ist es dann halt doch auch nur wieder eine Prüfung.
Ja, das ist so gesagt.
Ja.
Also wie gesagt, mein Wortwitz ging gerade unter. Ich habe gesagt, vorher war man Dibbele.
Und jetzt ist man Ass.
Genau.
Ja.
Okay, gut.
Genau
das so nehmen wir in die Überschrift auf. Ja,
auf jeden Fall.
Alles klar. Gut, und eine Crema gibt es heute nicht, weil das war jetzt auch wieder eine Nicht-Crema-Folge.
Richtig, genau.
Nicht so gut. Und in diesem Sinne...
Bis bald. Feedback, Fragen, Anregungen, Gästevorschläge an japodcast@fahlen.de oder in unseren DMs @räuberischer Espresso auf Instagram.
Slidet
da rein.
Das sagst du immer.
Ja.
Bis bald. Bis dann.